Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Epheser im 3. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist wohl das Mindeste und gehört sich nicht anders, als dass ein Pastor für seine Gemeinde betet. Das können wir erwarten. Das ist unabdingbar. Aber wenn mir jemand sagt, ich bete für dich, dann ist ja immer noch die spannende Frage, was denn? Was betet ein Pastor für seine Gemeinde? Ich sah im Internet ein Bild von einer unglaublich schlecht gelaunten Katze. Die können das ja wunderbar nach außen bringen, wenn sie sauer sind. Und da stand drüber, ich werde für dich beten. Also in der Sprache des Internet auf Englisch natürlich. Und dann musste man runter scrollen, wie man das Neudeutsch nennt. Und unter der Katze stand Rachepsalmen. Rachepsalmen. Was betet ein Pastor für seine Gemeinde? Wir sehen das heute am Vorbild des Apostels Paulus. Der schreibt, wie er auf den Knien liegt, um der Epheser willen. Wir dürfen davon ausgehen, auch für alle, mit denen er als Christ, als Apostel, als Missionar zu tun bekommen hat, für die Christen in allen Gemeinden, die Paulus kannte. Und spendablerweise hat er für die, die er nicht kannte, auch gebetet. Paulus auf den Knien und wir erfahren Wesentliches, Vorbildliches über das Gebet des Apostels. Nämlich erstens, was Paulus betet. Und zweitens, wozu er das tut, was das bringen und helfen soll. Der Inhalt ist ziemlich kurz. Was bittet Paulus für die Epheser? Dass Gott euch Kraft gebe, stark zu werden durch seinen Geist. So drückt Paulus das aus. Was will er? Wovon ist die Rede? Ich glaube, es handelt sich darum, dass Gott den Ephesern helfen soll, dass sie das erste Gebot halten können. Dass Gott wirklich ihr Gott ist. Dass Gott wirklich unser Gott ist. Davon hängt alles ab. Darauf kommt es an. Und Paulus konzentriert sich bei allen guten und frommen Wünschen, mit denen man einer Gemeinde entgegenkommen könnte, auf den einen Wesentlichen, dass wir an Gott glauben können. Dass wir mit Gott unterwegs sind und eben nicht anderweitig orientiert. Dass Gott an erster Stelle steht und nichts anderes, nichts innerhalb unserer Gemeinde und nichts von draußen. Dass Gott Kraft gibt, Stärke durch seinen Heiligen Geist. Denn alleine kann eine christliche Gemeinde das nicht. Durch heftiges Zusammennehmen alles vorhandenen guten Willens kommen wir im Glauben nicht zu Gott, sondern das muss uns Gott selber schenken. Aus eigener Kraft und Vernunft haben wir es nicht, aber wir nehmen es aus der Kraft Gottes. Wir nehmen es, wenn wir vernehmen, was Gott uns gibt und schenkt. Und diese Kraft gibt Gott nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ist wunderbar. Wenn Geschenke verteilt werden, dann müssen die am besten zu zweien passen, nämlich zu dem, der gibt und zu dem, der empfängt. Und wenn Gott uns beschenkt, dann ist das so. Dann dürfen wir getrost annehmen, was er uns gibt, weil es Gott aus dem Reichtum, aus der Fülle seiner Macht und Herrlichkeit gibt. Gott schenkt uns aus dem geöffneten Himmel, dass das unser Anteil an seinem Eigentum und an seinem Wesen ist. Das Geschenk kann nicht kleiner ausfallen Gott kann uns nicht mit irgendwelchen Krümeln abspeisen, sondern er muss uns ja, damit es zu ihm passt, alles schenken, was er hat. Die Großzügigkeit und Güte und Menschenliebe Gottes hat überhaupt keine Grenzen. Und andererseits muss das Geschenk zu uns passen. Und da hapert es bei mir allerdings mit der Antenne und der Empfänglichkeit für die Größe und Güte Gottes. Ich habe gelernt, mit Geschenken ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend zu sein, wenn sie mir gemacht werden sollen. Man wird als Erwachsener ein bisschen zurückhaltend im fröhlichen Annehmen. Bei Gott kein Problem. Er sieht, wie ganz und gar angewiesen wir sind auf ihn, wie wenig wir aus eigener Kraft können und wie viel Kraft er uns deshalb schenken muss. Das wirkt sich mitunter auf das Leben eines Christen ein bisschen chaotisch aus, weil Geschenke oft scheinbar nicht zur rechten Zeit kommen, nicht zeitig genug oder dann, wenn wir eigentlich selber ganz gut meinen, unterwegs zu sein. Was macht man, wenn man auf ein Geschenk des himmlischen Vaters wartet und es lässt eben nach eigenem Gespür auf sich warten? Was macht ein Kind, wenn es von seinen Eltern dringend meint, irgendetwas zu brauchen? Was brauchen Kinder heute? Meine Kinder hatten die Woche dringendes Bedürfnis an neuen Büchern. Das sind auch Geschenke, die wir gerne machen, weil wir im Grunde darin übereinstimmen. An der Grundschule in Stuttgart haben sie mich hundertprozentig gewonnen, schon bei der Schulanmeldung, weil da ein Plakat in der Bibliothek hing, in der das stattfand, auf dem stand, Bücher sind dringender nötig als Schuhe. Ich kaufe mir sehr gerne mal ein paar neue Schuhe. Bitte nicht missverstehen, aber das stimmt. Bücher sind dringender nötig. Die brauche ich jedenfalls mehr für mein Leben, damit es mir gut geht. Und wenn also mein Sohn mir darin ähnlich ist, dann stößt er meistens auf offene Ohren, wenn er um etwas bittet. Wenn er das braucht oder zu brauchen meint. Und wenn ich nicht von selber drauf komme, dann ist es ein ganz gutes Verfahren, mich dran zu erinnern, dass ich doch noch wollte, dass da doch noch was helfen könnte, dass das letzte Buch längst ausgelesen ist oder wie auch immer. Freundliche Erinnerung. Der Sonntag heute hat den wunderschönen Namen Ex Audi. Das hat etwas zu tun mit einer namhaften deutschen Automobilfirma. Die ist nämlich benannt nach der ins Lateinische übersetzten Familiennamen des Ingenieurs, der die ersten dieser Fahrzeuge entwickelt hat. Das war ein Herr Horch. Und er hat sich mit den Käufern und Erben seiner Patente gründlich zerstritten und wollte gerne weiterarbeiten und hatte unterschrieben, dass er aber unter dem Namen Horch, also unter seinem eigenen Namen, nichts mehr machen durfte. Und daraufhin hat er flugs den Namen ins Lateinische übersetzt und seitdem heißen die Automobile Audi. Ex-Audi steigert den Namen Horch sozusagen noch. Das ist nicht nur höre, sondern lieber Gott, hör bitte ganz dringend und höre zustimmend und höre so, dass du mir gibst, worum ich dich bitte und höre so, dass du mir womöglich mehr gibst, als ich selber zu bitten wage und schneller, als ich mir vorstellen kann. Das ist etwa Ex Audi. Wir dürfen Gott bitten um seine Gaben, um seine Kraft, um seinen Geist. Und wir dürfen wissen, der Pastor, der Apostel bittet auch für uns, dass Gott den Glauben schenkt und stärkt und erhält. Und dass Gott uns im Glauben gibt, was nötig ist für unser Leben. Wozu? Wozu sollen Gottes Gaben nötig sein und uns helfen? Da hat Paulus eine wunderbare Liste. Die Gaben Gottes sollen uns dienen zum Glauben, zur Liebe, zur Gemeinschaft der Heiligen, zum Reichtum an Erkenntnis und Gottes Fülle. Und letztlich dazu, dass Gott sei Ehre in Ewigkeit. Das heißt, es soll der christlichen Gemeinde geistlich so gut gehen, dass die Leute drumherum staunen, wie wir unterwegs sind. Dass unsere Nachbarn was merken von den Veränderungen unserer Wirklichkeit. Und da könnte man ja etwas zögerlich werden, was merken denn unsere Nachbarn davon, dass es hier die evangelisch-lutherische St. Johannes-Gemeinde gibt? Es kann eine etwas beängstigende Frage sein. Jedenfalls schon mal schön ist, dass die Nachbarn nicht nichts merken davon, dass es die Gemeinde gibt. Sie hören, dass hier regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden, weil wir zu den Gottesdiensten rufen mit dem Geläut von 1 bis 2 Glocken. Letzte Woche hatten wir einen Handwerker da, der eine Glocke reparieren musste. Und der fing so an, weil da irgendwas fest saß, mich zu ermahnen, wir sollten die öfter benutzen. Und dann hat er vorsorglich doch nochmal nachgefragt, wie oft denn hier geläutet wurde. Und ich konnte im fröhlichen Bewusstsein sagen, jeden Tag. Was? Jeden Tag? Haben Sie so eine Maschine, die das einmal am Tag anstellt? Nein, wir läuten von Hand, wenn wir Gottesdienst feiern. Oder wenn die Hochschulgemeinde zum Gottesdienst in dieser Kirche zusammenkommt. Und das hören nicht nur die Studenten, die sich beim ersten Glockenton dann auf den Weg machen und zum ersten Lied dann auch rechtzeitig da sind, sondern das hören auch die Nachbarn. Und in Oberursel sind die Verhältnisse noch so, dass man einigermaßen weiß, was los ist, wenn eine Kirchenglocke irgendwo zu hören ist. Einigermaßen. Und wer es nicht weiß, der kennt noch Oberurseler, die noch so weit im Christentum verhaftet sind, dass sie es sagen können. In anderen Gegenden ist das nicht immer so. Es weiß auch nicht jeder buchstäblich, aber man kann sich erkundigen. Und wer es nicht weiß, ist eingeladen, hierher zu kommen, um sich das anzugucken. Und wenn man hier unterwegs ist am Sonn- und Feiertag, dann sieht man, dass offensichtlich aus der Stadt raus und aus den umliegenden Orten und Gehöften und Kreisen eine Wanderbewegung hierher stattfindet. Und die dient nicht dem Hundespazierenführen im Taunus, was auch eine schöne Aufgabe ist, sondern hat offensichtlich mit dieser Kirche zu tun, denn die Automobile parken alle irgendwie ausgerichtet auf dieses Gebäude. Und wer zu Fuß kommt, der wird auch beobachtet. So sehr schlafen die Nachbarn nicht, dass sie nicht mitkriegten, wenn Christen Sonntag früh zur Kirche gehen. Das Wunderbare in Oberursel ist, dass man das beobachtet und es verfolgt. Ich merke auch bei uns, wenn Besuch zu uns kommt, dann warten wir normalerweise nicht, bis der an der Tür klingelt, sondern haben vorher gemerkt, dass die Gäste da sind und machen dann schon auf, bevor es klingelt. Gott sei Ehre in Ewigkeit. Das heißt, Gott verherrlicht sich durch die christliche Gemeinde und durch seinen Sohn Jesus Christus. Man soll etwas merken von der Gegenwart und Wirksamkeit Gottes in dieser Zeit und Welt. Und das soll ausrichten auf die ewige, auf die ungeminderte, auf die nicht endende, auf die grenzenlose Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. Trotz des recht beachtlichen Gottesdienstbesuches, je nachdem, womit wir uns vergleichen, trotz dieser sonntäglichen und feiertäglichen Völkerwanderung hier rauf in die Altkönigstraße, trotz des Glockengeläuts müssen wir aber doch ehrlicherweise bekennen und sagen, lieber Gott, wenn wir dich verherrlichen, das ist eine schöne Herrlichkeit. Wenn man uns so sieht, dann sind wir doch ein mehr oder weniger gefasst dasitzender Haufen von Leuten mit ganz normalen Biografien, mit ganz normalen Herausforderungen des alltäglichen Lebens, mit ganz normalen Schwierigkeiten und Problemen und mit noch ein paar Schwierigkeiten dazu, die wir nicht hätten, wenn wir nicht in der christlichen Gemeinde wären. Es gibt ja so ein paar Sachen, die den normalen Nichtchristen überhaupt nicht anfressen und uns aber zusätzlich noch plagen zu allem, was im Alltag auszuhalten ist. Und nicht in jeder Gemeinde erlebt man nur Eitel, Frieden, Geduld, Vergebung und Freundlichkeit. Also wir Christen geben manchmal ein schauriges Bild ab von unserem Herrn Christus, von unserem Gott. Und da schreibt Paulus, dass durch die Epheser, dass durch uns Gott verherrlicht werden soll. Ja, genau das. Was in dieser Zeit noch verborgen ist, das soll offenbar werden. Das soll erkennbar werden und aus dem Verborgenen kommt unser Zeugnis für die Wirklichkeit unseres Gottes, unseres Heilandes. Angefochten und unter Schwierigkeiten. Und das muss gerade so sein, weil unser Heiland ein Heiland für Sünder ist. Weil unsere Kirche eine Veranstaltung ist für Menschen, die ihr Leben nicht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag glänzend im Griff haben, sondern die eben persönlich auch mit Schwierigkeiten, mit Einschränkungen, mit Schmerzen, mit Leid, mit Sünde und Schuld zu kämpfen haben. Und Entschuldigung, liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr alle hundertprozentig tadellos wärt, dann würde ich sehen, dass ich eine Berufung woanders hinkriege, so schnell wie möglich. Und vorher des demütigenden Dienstes in einer Gemeinde aus lauter perfekten, vollendeten Heiligen enthoben werde. Denn das ginge nicht, dass eine so tadellose Gemeinde einen so sündigen Pastor hat. Und das ginge nicht, dass eine Christenheit, in der alles glänzend läuft, mit dem Apostel Paulus gesegnet und geschlagen ist, der als ganz normaler Mensch mit Schwächen, mit Beeinträchtigungen, mit Sünde und Schuld unterwegs ist. Aber mit der Gnade und der Vergebung Gottes, mit dem Geist des himmlischen Vaters, mit dem Heiland Jesus Christus und mit meinem himmlischen Vater und mit meinem Heiland und mit dem Heiligen Geist kann ich mich trauen, hier zu bleiben und Sündern die Vergebung zu predigen. Vielen Dank für die persönliche Bemerkung an Himmelfahrt nach dem Gottesdienst und den Dank für das heilige Abendmahl. Ich habe es weitergegeben. Es ist alles nicht meine Schuld. Ich mache es nicht, sondern der Herr Christus versorgt uns. Uns miteinander gemeinsam. Und das ist wunderbar. Darin sind wir unterwegs zur Herrlichkeit eines Gottes, der imstande ist, aus Sündern Heilige zu machen. Der imstande ist, unser Leben in die Hand zu nehmen und es dann so zu verändern, dass es seiner Freude dient und seine Ehre groß macht. Warum hat Paulus die Zuversicht, dass er so beten möchte? Gott um seinen Heiligen Geist und seine Kraft angehen für die Christen und das tun, damit durch die Christenheit und in der Christenheit Gottes Ehre groß werde. Woher nimmt Paulus die Unverschämtheit, Gott um genau das zu bitten und damit zu rechnen, dass das auch wirklich ist, dass das wirklich wird aus der Hand Gottes? Woher hat Paulus die Zuversicht? Paulus weiß, dass er mit dem Vater redet über alles, was da Kinder heißt, auf Erden. Und das heißt, Paulus kennt die Familienverhältnisse. Und das ist wunderschön, wenn man mit einer Familie zu tun hat, in der ganz milde Spannungen herrschen. Und man tritt vor den Eltern ein für die Kinder. Fantastisch. Sowas mache ich sehr gerne auch im alltäglichen Leben, vor den Ohren der Eltern, ihre Kinder oder Enkelkinder loben. Denn das hören Eltern gerne. Und manchmal haben Eltern so ihre Auffassung, wie ihre Kinder unterwegs sind, und sehen vielleicht eher Schwierigkeiten als Gutes, vielleicht eher Schatten als Glanz. Das ist aber ein völlig einseitiges Bild. Wenn ich dieselben Kinder im Konfirmandenunterricht erlebe oder bei Jugendfreizeiten oder auch sonst ganz allgemein, dann kann ich oft fröhlich sagen, das sind wunderbare Menschen, die da mit uns unterwegs sind. Und besonders schön ist das bei den einzelnen Kindern, die sehr speziell in der Schulklasse sind. Da gibt es Mütter, die ducken sich schon weg, wenn man nur den Namen ihres Kindes vor ihren Ohren sagt. Ich rede jetzt überhaupt nicht von irgendjemandem, der hier anwesend wäre, sondern das sind Erfahrungen aus Stuttgart. Also keiner kann wissen, um wen es sich handelt. Aber ich habe das schon erlebt, dass Mütter also so den Rücken rund machen und den Blick senken, wenn es um Söhne geht, die ich als ganz wunderbare, liebenswerte, vernünftige, genießbare, erfreuliche Mitmenschen erlebe. Und wenn ich das sehe, dann merke ich, wie ein Mensch wieder 5 Zentimeter größer wird. Mit Eltern in gutem Sinne über ihre Kinder zu reden, ist ein wunderbares Unterfangen. Das tröstet und erfreut alle. Und nichts anderes tut Paulus, wenn er für die Christen, für die christliche Gemeinde, für uns betet. Nichts anderes tut ein Pastor, wenn er für seine Gemeinde betet. Mit dem himmlischen Vater reden über seine eigenen, geliebten, erwählten, fröhlichen und liebenswerten Kinder. Denn nichts anderes sind wir, seit uns der eingeborene Sohn Jesus Christus bei der Hand genommen hat und zum himmlischen Vater geführt und dem Vater im Himmel gesagt hat, lieber Vater, das sind auch deine Kinder. Ich bin für sie gestorben. Ich habe sie erlöst und frei gemacht von aller Sünde und Schuld. Nun nimm du sie fröhlich und freundlich in deine väterlichen Arme. Und der Herr Christus kann keine Fehlbitte tun, wenn er sich für uns verwendet. Und genauso der Apostel Paulus nicht. Gott hört dieses Gebet und wendet uns seine väterliche Liebe zu und bleibt bei uns, als unser lieber himmlischer Vater bei uns, seinen lieben Kindern. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.